English Radio External Service.
To Warszawa. Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks mit seiner täglichen Sendung in deutscher Sprache. Mein Name ist Adam Deniso. Hallo und herzlich willkommen. Frankreichs Präsident Macron reist am Montag nach Gdańsk im Gepäck. Atomkraft, Rüstung und ein neues Kapitel französisch-polnischer Sicherheitspolitik. Polen sitzt in Washington erstmals als Vollmitglied am Tisch der G20-Finanzminister und Ex-Premier Morawiecki bereitet der Peace-Führung mit Vereinsgründung Kopfzerbrechen. Mehr zu unter anderem diesen Themen heute im Infoteil. Außerdem nehmen wir Sie auch mit nach Ermland und Masuren und werfen einen genaueren Blick auf die Literatur einer Region, die bis 1945 zu Ostpreußen gehörte und bis heute unter anderem als verlorenes Paradies nachwirkt. Und schon im 15. Jahrhundert stand der polnische König im Parlament nicht davor oder darüber. Was den polnischen Parlamentarismus in Europa einzigartig machte, erfahren Sie aus einer Archivsendung aus dem Jahre 1962. Wir wünschen Ihnen eine interessante halbe Stunde und beginnen mit den Nachrichten. Und heute unter anderem mit diesen Themen. Frankreichs Präsident Macron kommt am Montag nach Gdańsk und Polen in Washington erstmals als Vollmitglied bei einem Treffen der G20 Finanzminister und Notenbankchefs vertreten. Frankreich und Polen wollen ihre Zusammenarbeit in Sicherheits-, Rüstungs- und Energiefragen vertiefen. Präsident Emmanuel Macron reist am Montag nach Gdańsk. Nach Angaben des Élysée-Palasts stehen Gespräche über nukleare Abschreckung, gemeinsame Verteidigungsprogramme, militärische Satellitentechnik und eine mögliche französische Beteiligung am Bau eines Atomkraftwerks in Polen im Mittelpunkt. Macron wird von Ministern für Verteidigung, Außenpolitik, Energie und Kultur begleitet. Geplant sind außerdem ein Besuch des französischen Soldatenfriedhofs in Gdańsk, ein Treffen mit Ex-Präsident Lech Wałęsa im Europäischen Solidarność-Zentrum und die Verleihung eines Bronisław-Geremek-Preises. Der Besuch findet fast ein Jahr nach dem in Nancy unterzeichneten bilateralen Vertrag statt. Polen hat erstmals als Vollmitglied an einem Treffen der G20-Finanzminister und Notenbankchefs teilgenommen. Vertreten wurde das Land in Washington von Finanzminister Andrzej Domański und Notenbankchef Adam Glapiński. Domański sprach von einem großen Tag für Polen und die polnische Wirtschaft. Er zeigte sich überzeugt, dass Warschau auch über dieses Jahr hinaus in den G20-Formaten vertreten bleiben werde. US-Präsident Donald Trump begründete die Einladung gegenüber Journalisten mit den engen Beziehungen zu Warschau. Polen vertritt bei den G20-Treffen in diesem Jahr de facto Südafrika, nachdem US-Präsident Trump dem Land Genozid an weißen Farmern vorgeworfen hatte. Südafrika bleibt formal Mitglied der Gruppe. Während russischer Nachtangriffe auf ukrainische Donauhäfen ist nach rumänischen Angaben erneut eine russische Drohne in den Luftraum des NATO-Landes eingedrungen. Das rumänische Militär beobachtete demnach zwei Ziele nahe der Grenze zur Ukraine. Bei einem davon ging der Radarkontakt verloren. Seit dem Morgen suchen Einsatzkräfte nach dem Flugobjekt. Die Behörden im betroffenen Kreis warnten die Bevölkerung nach Mitternacht vor möglichen Überflügen und der Gefahr eines Absturzes. Nach rumänischen Angaben könnte die Drohne auf unbewohntem Gelände niedergegangen sein. Schäden oder Hinweise aus der Bevölkerung gab es zunächst nicht. Das Verteidigungsministerium in Bukarest verurteilte die russischen Angriffe auf zivile Ziele und Hafeninfrastruktur an der Donau. Die EU nimmt indes die Beratungen über ein 20. Sanktionspaket gegen Russland wieder auf. Kurz vor dem Außenministertreffen am Dienstag in Luxemburg droht jedoch neuer Widerstand. Nach Angaben aus Bratislava will die Slowakei das Paket blockieren. Nach Angaben der EU-Kommission liegt weiter der Vorschlag für ein vollständiges Verbot des Seetransports russischen Öls auf dem Tisch. In Brüssel wird zudem darauf verwiesen, dass auch die USA ihre Sanktionen gegen auf Tankern verladenes russisches Öl wieder aufgenommen haben. Parallel dazu stellt die EU der Ukraine weitere Finanzhilfen in Aussicht. Zur Kultur. Polens Kulturministerin Marta Cienkowska lehnt ein geplantes Konzert von Kanye West im schlesischen Stadion in Chorzów ab. Sie begründete das mit aus ihrer Sicht inakzeptablen Äußerungen und Aktivitäten des Künstlers. Der Auftritt ist für den 19. Juni geplant und hat eine Debatte über die Grenzen künstlerischer Freiheit ausgelöst. Polen nimmt außerdem Abschied vom Schriftsteller Wiesław Myśliwski. Der Autor starb am 29. März im Alter von 94 Jahren und wird heute auf dem Warschauer Powązki Militärfriedhof beigesetzt. Myśliwski gilt als eine prägende Stimme der polnischen Nachkriegsliteratur. In seinen Werken ging es immer wieder um Vergänglichkeit, Herkunft und die tiefen Umbrüche der ländlichen Gesellschaft. Zweimal wurde er mit dem Nike-Preis ausgezeichnet. Soweit die Meldungen des polnischen Rundfunks. Innerparteilicher Riss bei der PiS, fürchtet Jarosław Kaczyński eine Spaltung durch Morawieckis neuen Verein. Eine Polnischlehrerin fordert strukturelle Reform der Lehrergehälter und angesichts wachsender Cyberangriffe auf polnische Hochschulen warnen Fachleute vor veralteten IT-Systemen. Mehr zu diesen Themen nun in der Presseschau. Im Studio ist Jakub Kukler.
Die Gründung eines eigenen Vereins durch den ehemaligen Premierminister Mateusz Morawiecki hat in der Führung der Partei Recht und Gerechtigkeit erhebliche Unruhe ausgelöst. Parteichef Jarosław Kaczyński fürchtet offenbar eine mögliche Spaltung innerhalb der Partei, berichtet das Wochenmagazin Do Rzeczy. Am Mittwochabend bestätigte Morawiecki die Gründung des Vereins Rozwój Plus, Entwicklung Plus. Der ehemalige Ministerpräsident betonte, der Verein solle keine Alternative zu PiS darstellen, sondern deren Arbeit ergänzen. In der Parteiführung stoßen diese Erklärungen jedoch auf Skepsis. Noch am selben Tag stellte PiS-Sprecher Rafał Bochenek klar, dass Abgeordnete und Parteifunktionäre nicht an Aktivitäten anderer Vereinigungen teilnehmen sollten, da dies politischen Gegnern, insbesondere Premierminister Donald Tusk, in die Hände spiele. Gestern rief Kaczyński im Kreis führende Parteipolitiker zu Spenden für die PiS auf, ohne die Initiative Morawieckis zu erwähnen. Nach Angaben von Virtualna Polska sprach er kein ausdrückliches Verbot für eine Mitarbeit mit dem Verein aus. Parteiintern soll es jedoch Druck gegeben haben, eine solche Beteiligung öffentlich zu untersagen. Ein PiS-Politiker, der Morawiecki kritisch gegenübersteht, erklärte, einige Parteimitglieder fühlten sich irritiert, da Morawiecki zuvor signalisiert habe, die Parteiführung unterstütze das Projekt. Man hoffe, dass sich möglichst wenige Personen dem Verein anschließen, um Konflikte zu vermeiden. Unterstützer des ehemaligen Regierungschefs weisen hingegen den Vorwurf zurück, es gehe um eine Spaltung der Partei. Die Arbeit des Vereins sei transparent und offen. Ein Parteivertreter erklärte, man agiere klar und öffentlich, während Kritiker gezielt einen Konflikt suchten und dabei mit oppositionskritischen Medien zusammenarbeiteten. Ein Jahr zur Regeneration und beruflichen Weiterentwicklung. Mit diesem Vorschlag tritt die Polonistin Aleksandra Korczak an die Öffentlichkeit. Im Gespräch mit dem Portal Strefa Edukacji kritisiert sie die aktuelle Gehaltspolitik für Lehrkräfte deutlich. Das Bildungsministerium stellt seit längerem in Aussicht, Lehrergehälter an einen wirtschaftlichen Indikator zu koppeln. Korczak befürwortet diesen Ansatz grundsätzlich, äußert jedoch Zweifel an der Umsetzung. Politische Ankündigungen hätten in der Vergangenheit oft keine konkreten Folgen gehabt. Dabei sei das Bildungssystem eine zentrale Säule des Staates. Sollte eine solche Reform ausbleiben, drohe eine weitere Verschärfung der Einkommensunterschiede zwischen öffentlichen und privaten Schulen. Für Lehrkräfte werde es zunehmend attraktiver, in besser bezahlte private Einrichtungen zu wechseln. Dies könnte langfristig zu einer Vertiefung sozialer Ungleichheiten führen, da hochwertige Bildung stärker vom Einkommen der Eltern abhänge. Sie selbst betont, ihre Verbundenheit mit dem Lehrerberuf sieht jedoch Grenzen. Ohne strukturelle Verbesserungen sei es langfristig kaum möglich, familiäre Verantwortung und finanzielle Stabilität mit der Tätigkeit an einer öffentlichen Schule zu vereinbaren. Die jüngste Gehaltsanpassung von 3% bezeichnet sie als faktisch kaum spürbar. Die Erhöhung entspreche nicht einmal den Kosten für ein paar hochwertige Schuhe und sei daher als reale Verbesserung nicht wahrnehmbar, sagt die Polonistin Aleksandra Korczak im Portal Strefa Edukacji. Polnische Hochschulen und Bildungseinrichtungen arbeiten häufig mit veralteten IT-Systemen, die den aktuellen Bedrohungen nicht mehr standhalten. Dadurch wird es Angreifern erleichtert, Zugriff auf große Mengen sensibler Daten zu erlangen, berichtet Dziennik Gazeta Prawna. Die Zahl registrierter Sicherheitsvorfälle ist in den vergangenen Jahren drastisch gestiegen. Während das nationale IT-Sicherheitszentrum CERT im Jahr 2021 um die 30.000 Vorfälle verzeichnete, lag die Zahl im vergangenen Jahr bereits bei über 260.000. Im Jahr 2025 wurden allein im Bildungssektor fast 1.300 Vorfälle gemeldet, deutlich mehr als in anderen Bereichen wie Gesundheit oder Transport. Besonders verbreitet sind sogenannte Ransomware-Angriffe, bei denen Systeme blockiert und anschließend Lösegeld gefordert wird. Solche Angriffe können den Betrieb ganzer Institutionen lahmlegen. Laut Bericht entfielen 36% der entsprechenden Vorfälle im öffentlichen Sektor auf Bildungseinrichtungen. Zunehmend interessieren sich Angreifer nicht nur für Sabotage oder finanzielle Erpressung, sondern auch für Forschungsergebnisse, Know-how und geistiges Eigentum. Besonders gefährdet seien Bereiche wie künstliche Intelligenz, Biotechnologie oder verteidigungsrelevante Forschung, erklärt Isabella Albrecht, Leiterin des Zentrum für Cybersicherheit an der AGH-Universität in Krakau. Als zentrale Probleme gelten hohe Kosten für die Modernisierung der IT-Infrastruktur sowie der Mangel an qualifizierten Fachkräften. Zudem seien gesetzliche Vorgaben oft zu unpräzise, so dass Hochschulen nicht genau wüssten, welche Maßnahmen zur Verbesserung der Cybersicherheit erforderlich sind, informiert die Tageszeitung Dziennik Gazeta Prawna. Soweit die Presseschau.
Danke, Kuba, für den Presseüberblick. Die Nachrichten und die Presseschau finden Sie auch unter auslandsdienst.pl bzw. unter polskieradio.pl/400. Damit zur Literatur. Regionalstudien haben in Polen seit einigen Jahren Konjunktur. Im Mittelpunkt steht dabei immer wieder auch das heutige Nordostpolen, die Wojewodschaften Ermland und Masuren. Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs gehörte diese Region zu Ostpreußen. Die Literaturwissenschaftlerin Magdalena Sacha hat sich in ihrem Buch »Der Topos Masuren als verlorenes Paradies in der deutschen Literatur Ostpreußens« mit drei ostpreußischen Autoren beschäftigt, Ernst Wiehert, Hans-Helmut Kirst und Siegfried Lenz. Und wie blicken heutige Autorinnen und Autoren aus Ermland und Masuren auf diese Vergangenheit? Arkadiusz Huber mit den Einzelheiten.
Magdalena Sacha schrieb durchaus ein interessantes Buch über die ostpreußische Literatur. Womit beschäftigt sich aber das Buch genau, erklärt die Autorin.
Es ist ein Buch, das sowohl für die Polen als auch für Deutsche interessant sein kann. Und dieses Buch beschäftigt sich mit der Frage, wie ein polnischer Leser heute einen Zugang zu der deutschsprachigen Literatur Ostpreußen finden kann und was er durch diese Literatur, durch diese Erkenntnis für sich, für sein Leben erkennen kann.
Magdalena Sacha schrieb ihr Buch über drei Werke drei ostpreußischer Autoren. Die Jerominkinder von Ernst Wiechert, Gott schläft in Masuren von Hans-Helmut Kirst und das Heimatmuseum von Siegfried Lenz. Wie wird der Topos Masurens in diesen Büchern dargestellt? Magdalena Sacha.
Wiechert in seinem Roman hat Masuren als ein heiliges Land dargestellt. Ein Land, wo die Geschichte keinen Zugang hat, wo die Leute wie sozusagen beim Gott leben. Und ja, für ihn war das eine heilige Sphäre, glaube ich. Und dann habe ich geguckt, wie das bei anderen Autoren dargestellt wurde. Kirst beispielsweise schreibt eine Kriminalgeschichte. Das ist kein heiliges Land mehr. Da entsteht eine NSDAP-Gruppe in einem Dorf, eine Groteske ist das schon. Und da kommt auch zum politischen Mördern und so weiter. Und bei Siegfried Lenz ist das wieder was anderes. Also Siegfried Lenz, im Gegensatz zu Fischer, ist kein konservativer Schriftsteller. Er war mit sozialdemokratischer Regierung verbunden, mit Willy Brandt-Regierung. Und er hat diese Tendenz zur Versöhnung mit den Polen. Und er schreibt auch den Deutschen eine bestimmte Schuld zu für das Schicksal, das die Deutschen betroffen hat. Also eben die Vertreibung.
Literatur Ostpreußens. Welche Literatur ist das aber? Wie kann man sie klassifizieren? Zbigniew Chojnowski, Professor für regionale Literatur an der Emländisch-Masurischen Universität in Allenstein-Olsztyn.
Literatura plus wschodnich to przede wszystkim literatura, która...
Wenn man von der Literatur Ostpreußen spricht, meint man meist die Texte, die in der Zeit entstanden sind, als Ostpreußen noch existierte. Zuerst als Staat, später als Provinz des Deutschen Reiches. Man kann darunter auch jene Werke verstehen, die thematisch mit der Geschichte Ostpreußens sowie mit dem Bewusstseinszustand seiner ehemaligen Bewohner verbunden sind.
Schaffen die gegenwärtigen Schriftsteller dieser Region auch ostpreußische Literatur? Zbigniew Chojnowski.
Twórców piszących współcześnie na Warmii i Mazurach.
Zeitgenössische Autorinnen und Autoren, die in Ermland und Masuren schreiben oder geschrieben haben, würde ich nicht zur Literatur Ostpreußens zählen. Ihnen fehlt der direkte Bezug zu Ostpreußen. Sie haben die damalige Wirklichkeit nicht selbst erlebt und waren kein Teil dieses Konstrukts. Man kann hier eher von einer Auseinandersetzung mit der Erinnerung an die ostpreußische Vergangenheit sprechen. In diesem Zusammenhang lassen sich Namen nennen wie Kazimierz Brakoniecki, Alicja Bykowska-Salczyńska und vor allem Erwin Kruk.
No, ale przede wszystkim Erwin Kruk.
Wichert, Kierst und Lenz schrieben über das verlorene Paradies Ostpreußens. Worüber schreiben die gegenwärtigen Autoren dieser Region? Zbigniew Chojnowski.
Temat Prus Wschodnich występuje jako pewne...
Dieses Thema erscheint oft als eine Art Erinnerung an menschliche Schicksale, die damals begannen, als Ostpreußen noch existierte. Und dann nahm das Leben dieser Menschen ganz unterschiedliche Wege. Was ist aus ihnen geworden, nachdem diese Wirklichkeit verschwunden war? Ich habe den Eindruck, dass die neuere Literatur aus Ermland und Masuren vor allem vom Tragischen dieser Region erzählt, vom tragischen Verlauf menschlicher Lebensgeschichten. Der etwas älteren Generation, etwa Brakoniecki oder Salczyńska, ist dabei gewissermaßen die Rolle verspäteter Trauernder zugefallen. Denn die Tragödien, die sich hier ereignet haben, vor allem in den Jahren 1945 und 1946, mussten erst einmal betrauert werden. Man musste sich auch bewusst machen, dass diese Region ihre ursprünglichen Bewohner verloren hat. Und zugleich kann das kein Thema sein, das endlos fortgeschrieben wird.
Die Vergangenheit verging. Wie kann die Literatur von Ermland und Masuren in Zukunft sein? Zbigniew Chojnowski.
Ich habe den Eindruck, dass diese regionalen Faktoren in Zukunft eine immer geringere Rolle spielen werden. Das hängt mit der Entwicklung des Bewusstseins eines heutigen Polen zusammen, eines Europäers. Und es wäre zum Beispiel schön, wenn einmal ein Schriftsteller käme, der die Geschichte des preußischen Landes im Zusammenhang mit der europäischen Kultur erzählt. Arkadiusz Huber berichtete über die Literatur Ostpreußens damals und heute. Wir bleiben bei historischen Rückblicken, wechseln aber nun das Jahrhundert. Der Parlamentarismus in Polen reicht mit seinen Wurzeln zurück bis ins 15. und 16. Jahrhundert. Damals verwandelte sich das mittelalterliche Kolloquium des Herrschers mit seinem Beirat in ein aktionsfähiges Ständeparlament mit einigen Besonderheiten, die es in Europa so kein zweites Mal gab. Mehr dazu nun in einer Archivsendung aus dem Jahre 1962. Es liest Witold Grabiański.
Im Laufe des 15. Jahrhunderts wird sich dann dieses mittelalterliche Kolloquium des Herrschers mit seinem Beirat in das polnische Ständeparlament, in den Vertreter des Körpers des Königreiches Corpus Regni verwandeln. Im 14. und 15. Jahrhundert bildeten sich in Polen gesellschaftliche Kräfte heraus, die einen wachsenden Einfluss auf die Regierung des Landes erlangten. Die Magnaten, die Schlachter und das Bürgertum. Diese beiden Gruppen werden sich erst in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts als Stände absondern. Spezifisch ist ferner, dass die Schlachter zahlreicher und zugleich in wirtschaftlicher Hinsicht sehr differenziert war, da sie in ihrer Mitte sowohl Magnaten zählte, deren Ländereien den Herrschaftsbereich eines deutschen Duodezfürsten übertrafen, zugleich aber auch Personen, die vom wirtschaftlichen Gesichtspunkt aus nur freie Bauern waren. Die katholische Geistlichkeit rekrutierte sich fast ausschließlich aus diesen gesellschaftlichen Gruppen, im Laufe der Zeit zunehmend aus der Schlachter, und war mit ihnen so eng verknüpft, dass sie keine eigene, diesen Ständen ebenbürtige politische Kraft darstellte. Diese regierenden Schichten waren in nationaler Hinsicht homogen. Die Schlachter war von jeher polnisch. Polnisch waren auch die breiten städtischen Bevölkerungsschichten. Das deutsche Patriziat polonisierte sich schnell. Politisch verband sie am Anfang des 14. Jahrhunderts der Kampf um die Wiedervereinigung des Staates, später die Kämpfe gegen die Aggression des Deutschen Ordens, die Mitte des 15. Jahrhunderts mit der Wiedererlangung der Weichselmündung und Pommerellen endeten. Die Eingliederung in den europäischen Markt nach der Wiedererlangung der Ostseeküste ermöglichte eine schnelle Bereicherung. Mit dem wachsenden Wohlstand ging der Aufschwung der Kultur, auch der politischen, einher, was unter anderem in der Gründung der Krakauer Universität 1364 und deren Entwicklung zum Ausdruck kam. Es entstanden einheimische polnische intellektuelle Kräfte, die fähig waren, neue politische Theorien zu entwickeln und die bisherige Struktur umzugestalten. Drei aufeinanderfolgende Könige aus der Jagiellonen-Dynastie, Kasimir 1447 bis 1492, Johann Olbracht 1492 bis 1501 und Alexander 1501 bis 1506, wussten diese gesellschaftlichen Wandlungen zu nutzen. Während ihrer Regierung bildete sich ein polnisches Parlament in jener aktionsfähigen, tatkräftigen Form heraus, wie sie circa 200 Jahre lang bis Mitte des 17. Jahrhunderts bestand. Theoretiker und Gelehrte steuerten die theoretische Konstruktion der neuen Staatsstruktur bei. Die politische Theorie Polens entspross den damaligen politischen Ideen Westeuropas, aber sie hat auch ihren eigenen Beitrag geleistet. Wie im ganzen damaligen Europa sah sie in der Person des Königs den souveränen Herrscher. Aber sie verkündete zugleich, dass er nicht im eigenen Namen und im eigenen Interesse, sondern im Namen und Interesse der Gesamtheit, des Staates handelt. Sie sah in ihm den ersten, obersten, souveränen, aber dennoch nur einen Beamten, einen Minister der Gesamtheit, die sie als Körper des Königreichs, Corpus Regne, bezeichnete. Als diesen Körper des Königreichs sah sie die ethnisch-polnischen Kernlande an, die einstmals den Staat der Piasten bildeten, sowie jene Lande, die von den Deutschen während der Zersplitterung Polens geraubt worden waren, also annähernd den polnischen Staat in seinen gegenwärtigen Grenzen. Der polnische König leistete bei seiner Krönung den Eid, dass er nach der Wiedererlangung dieser Gebiete streben werde. So zeichnete sich also schon damals in dieser Theorie die Konzeption eines Nationalstaates, des Staates des polnischen Volkes, ab. Der König handelte also, gemäß dieser Theorie, im Namen der Gesamtheit, des Staates, des Corpus Regni. Er kann also nicht auf Rechte verzichten, die der Gesamtheit zustehen. Er kann die Throngüter, damals die wichtigste Einnahmequelle für die Bestreitung der Staatsausgaben, nicht veräußern. Er kann aber auch nicht aus eigener Machtvollkommenheit die Rechte des Staates erweitern und die Pflichten der Bürger gegenüber dem Staat vergrößern. Hier, in dieser Beschränkung, haben wir die Überreste der mittelalterlichen statischen Konzeption eines Staates, dessen Bedürfnisse sich nicht ändern und der deshalb die althergebrachten Rechte nicht zu ändern braucht. Und das ist der Grund, weshalb, besonders im 15. Jahrhundert, die politischen Tendenzen jener Schichten, die um ihr Recht auf die Beteiligung an der Regierung kämpften, sich mit den Interessen des Königs deckten, da er die Möglichkeit erlangte, dank dieser Beteiligung und mit ihrer Hilfe den Staat und die Rechtsordnung den neuen Anforderungen anzupassen. Die polnischen Gelehrten werden ihm die theoretische Grundlage liefern, indem sie die westeuropäische Theorie übernehmen, dass Angelegenheiten, die alle betreffen, unter Beteiligung aller entschieden werden müssen. Von sich aus werden sie die These hinzufügen, dass dies auch in Vertretung aller, also durch ihre Repräsentanten geschehen kann. Um die Wende zum 16. Jahrhundert war das polnische Parlament schon vollauf herausgebildet. Es setzte sich zusammen aus dem König, den von ihm ernannten höchsten Würdenträgern des Staates, die zusammen mit ihm den Senat bilden, ferner aus den von der Schlachter gewählten Landboten und einigen wenigen Vertretern der Städte, die zusammen die Abgeordnetenkammer bilden. Alle drei Faktoren zusammengenommen heißen Sejm und repräsentieren den Körper des Königreiches. Diese Konstruktion unterschied sich von den anderen Ständeparlamenten und wies nur gewisse Analogien mit dem englischen Parlament auf. Nirgends, nur in Polen und England, gehörte damals der König dem Parlament an. Überall standen einander zwei Organe, der König als Repräsentant des Staates und die Vertreter der Stände gegenüber. Nirgends, nur in Polen und England, trug das Parlament den Charakter des Repräsentanten der Gesamtheit, des Staates. Überall repräsentierten seine Bestandteile nur gesonderte gesellschaftliche Gruppen. Nirgends, nur in Polen, setzte sich der Senat aus Personen zusammen, die der König ernannt hatte. In allen anderen Ländern waren dies die erblichen Vertreter des Hochadels. Nirgends, nur in England und Polen, umfasste ein und dieselbe Kammer Vertreter der Landschaften, die etwa den englischen Grafschaften entsprechen, und der Städte. Als später in Polen die Vertreter der Städte von der Schlachter aus der Abgeordnetenkammer verdrängt wurden, riss jene Entwicklung ab, die England das moderne Haus der Gemeinen, das Unterhaus, brachte. Der König ist also in Polen seit dem 15. Jahrhundert vom Parlament umgeben. Aber sein Standpunkt ist weiterhin ausschlaggebend, da die Senatoren nur einen Beirat bilden und ihre Ansicht den König nicht bindet. Da er einer der drei Faktoren ist, die zusammen den Sejm bilden, übt er auf dessen Tätigkeit großen Einfluss aus. Fast bis zum Ende des 16. Jahrhunderts arbeitet der Sejm reibungslos, die Abgeordnetenkammer fasst ihre Beschlüsse mit Stimmenmehrheit, ohne gewöhnlich auf die Opposition der Minderheit zu achten. Die Sejme jener Periode haben viele notwendige Reformen durchgeführt. Mit ihrer Mitwirkung wurden die Grundsätze der polnischen Staatsordnung auf die wiedererlangten Gebiete Schlesiens und Pomerellens ausgedehnt. Mit ihrer Mitwirkung wurden die Bestimmungen über das gerichtliche Verfahren unifiziert, der Justizapparat organisiert und das oberste Gericht geschaffen. Auf Initiative der Landboten wurden die Staatsfinanzen reformiert. Auf ihre Initiative wurde zur Zeit der Reformation der Grundsatz der Glaubensfreiheit verwirklicht, so dass Polen fast das einzige Land Europas ohne innere Religionskriege blieb.
Sie hörten eine Archivsendung aus dem Jahr 1962 über die Anfänge des polnischen Parlamentarismus, bearbeitet von Kamila Lutostańska, gelesen von Witold Grabiański. Alle bisherigen Folgen unserer Archivreihe finden Sie auch auf unserer Webseite in der Sparte aus dem Archiv der deutschen Redaktion. Und das war es auch schon für heute aus Warschau. Einen angenehmen Tag noch wünscht Ihnen aus der polnischen Hauptstadt Adam Deńso. Schalten Sie auch morgen ein, dann zu den Themen der Woche. Danke fürs Dabeisein und do usłyszenia.
Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do suschenja. Wir hören uns.